Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht, wie schon angekündigt, im ersten Buch Mose. Es geht weiter in unserer Reihe durch die ersten Kapitel der Heiligen Schrift und wir beschäftigen uns heute mit dem, was nach dem Sündenfall passierte, was Gott dort angekündigt hat. Aber ich werde uns noch einmal das komplette dritte Kapitel lesen. Die Predigt basiert dann auf den Versen 14 bis 24, aber wir hören Gottes lebendiges Wort ab 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und was böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Hier ab Vers 14 geht jetzt der Predigtabschnitt los. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und Adam gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und was böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern, und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Adam und Eva essen von dem verbotenen Baum. Das ist das Schlimmste, was jemals passiert ist. Das ist die Wurzel aller Sünde, aller Probleme, alles Leides, aller Unterdrückung, die Wurzel von jedem Streit und Krieg der Weltgeschichte. Vorher gab es keine Tränen und seitdem gibt es sie dauerhaft. Die perfekte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, die ist weg. Die perfekte Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, auch die ist weg. Ja, Adam machte ja Gott erst verantwortlich, dann Eva. Eva machte die Schlange verantwortlich. Und eins ist klar, aus Vertrautheit wurde Scham, aus Freundschaften wurde ein Versteckspiel. Und am Ende von Vers 13 sehen wir, also am Ende des Abschnitts von der letzten Predigt, die perfekte Welt, die ist verloren. Paradise lost. Aber Gott ist noch nicht fertig. Die Sünde macht nicht nur einfach Beziehungen kaputt. Die Sünde hat auch eine aktive Reaktion Gottes zur Folge. Also Gott reagiert aktiv auf die Sünde. Er lässt nicht einfach die Sünde ihr zerstörerisches Werk vollbringen, wie wir das beim letzten Mal gesehen haben, sondern Gott richtet auch aktiv. Und dieses Gericht Gottes, das wollen wir uns heute anschauen in dieser Predigt. Aber wir werden dabei auch sehen, die Antwort Gottes auf die Sünde, das ist nicht einfach nur Gericht, sondern es ist auch Gnade. Mein Thema für heute Morgen ist Gottes Antwort auf den Sündenfall. Und wir wollen uns drei Punkte heute anschauen. Erstens der Fluch als Folge des Sündenfalls. Zweitens die Gnade trotz des Sündenfalls. Und drittens der Sinn hinter dem Sündenfall. Gottes Antwort auf den Sündenfall, das Thema. Erstens der Fluch als Folge des Sündenfalls. Zweitens die Gnade trotz des Sündenfalls. Und drittens der Sinn hinter dem Sündenfall. Immer wieder während der Erschaffung der Welt hat Gott Teile seiner Schöpfung gesegnet. Die Tiere. Und dann, als er die Krone der Schöpfung geschaffen hatte, uns Menschen, dann hat er den Menschen gesegnet. Und dieser Segen, der wird jetzt nach dem Sündenfall von Gott umgedreht. Aus dem Segen, also dem Zuspruch der Liebe und der Zuwendung Gottes, wird jetzt ein Fluch. Gott kündigt diesen Fluch an, das Gericht, was er bringen wird. Und mit diesem Fluch wollen wir uns jetzt im ersten Punkt beschäftigen. Erstens der Fluch als Folge des Sündenfalls. Ja, die erste Person, an die sich Gott jetzt wendet in Vers 14, ist die Schlange, also der Teufel. Es ist ja interessant, beim Sündenfall trat zuerst die Schlange auf, dann Eva, dann Adam. Dann sprach Gott die einzelnen Personen an, zunächst Adam, dann Eva und dann die Schlange, also sozusagen rückwärts in der Reihenfolge. Jetzt, wo es um den Fluch geht, beginnt er wieder mit der Schlange. Vers 14, da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Über diesen Fluch ist viel spekuliert worden. Manche sind davon überzeugt, dass die Schlange vor dem Sündenfall Beine hatte, weil sie jetzt eben als Fluch auf dem Boden kriechen muss. Und jetzt als Fluch hat Gott der Schlange sozusagen die Beine weggenommen. Das ist möglich, aber es ist auch möglich, dass Schlangen sich damals eben so fortbewegt haben, dass sie zwar, ich sag mal, mit ihrem hinteren Stück auf der Erde sich fortbewegt haben, aber der Kopf eben immer weit oben war und jetzt eben die Schlange hauptsächlich nur noch unten ist. Auch das ist möglich, wir wissen es nicht genau. Aber worum es hier geht, ist, die Schlange wird jetzt Staub fressen und das ist ein Zeichen dafür, dass die Schlange einer extrem demütigenden Angelegenheit nachkommen muss. Ja, andere Tiere sind dazu geschaffen, Kräuter, Blätter und Zweige der Erde zu fressen. Und natürlich, Schlangen essen auch von diesen Dingen. Aber Schlangen bewegen sich jetzt eben unten auf der Erde und müssen Staub fressen. Es geht hier gar nicht so sehr darum, was sind die Details, sondern wichtig ist, die Verführung, diese Tat, Adam und Eva dazu zu bringen, gegen Gott zu rebellieren, die hat für die Schlange schlimme Konsequenzen. Und in diesem ersten Teil des Fluchs geht Gott also auf die Tarnung des Teufels ein. Ja, er hatte ja die Schlange sozusagen als Verkleidung benutzt, um die Menschen zu täuschen. Aber jetzt im zweiten Teil von diesem Fluch geht Gott auf den Teufel selbst ein. Und den trifft es deutlich härter als die Schlange. Vers 15. Er sagt dort: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also Teufel, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In diesem Vers steckt unglaublich viel drin. Und er ist deswegen auch gar nicht so leicht zu verstehen. Wir werden ihn uns nachher noch ausführlich anschauen. Aber was an dieser Stelle schon deutlich wird, ist, die Machenschaften des Teufels werden eines Tages ein Ende haben. Gott spricht hier davon, es wird jemand kommen und der wird dir, Teufel, dir, alte Schlange, den Kopf zertreten, damit so etwas wie heute nie wieder passiert. Und als nächstes wendet sich Gott jetzt Eva zu. Vers 16. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Ähnlich wie bei Schlange Teufel gibt es auch hier einen zweigeteilten Fluch. Und zunächst geht Gott hier auf das Kindergebären ein. Kinder zu bekommen war etwas Wunderbares, das er der Frau geschenkt hatte. Die Menschen hatten ja den Auftrag bekommen, fruchtbar zu sein und sich zu mehren. Und in diesem Auftrag hatte die Frau eben ihren Hauptanteil bekommen. Sie sollte Kinder austragen und zur Welt bringen, schon vor dem Sündenfall. Und der Auftrag, der bleibt bestehen. Aber jetzt wird es eben unglaublich schwierig. Kinder bleiben auf der einen Seite etwas Wunderbares, aber sie zu bekommen und sie dann aufzuziehen, wird jetzt auch eben unglaublich anstrengend. Wahrscheinlich geht es hier bei dem Fluch gar nicht nur um die Geburt, um die natürlich auch, sondern auch um all die anderen Mühen, die die Schwangerschaft so mit sich bringt und später auch um die Schwierigkeiten, die es einfach mit sich bringt, so ein Kind zu ernähren, ruhig zu halten, zu erziehen. All das ist jetzt unglaublich anstrengend. Aber nicht nur dieser Auftrag, fruchtbar zu sein, wird eine harte Angelegenheit, sondern auch die Beziehung, in der das stattfindet. Die Ehe wird schwierig. Der zweite Teil des Fluches über die Frau, Vers 16b. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Es gibt Leute, die sagen, hier ist der Punkt gekommen, wo Gott jetzt als Gericht über den Sündenfall eingeführt hat, dass Männer die Leitung in der Ehe haben. Aber wir haben schon beim letzten Mal gesehen, die Leitung hatten sie schon vor dem Sündenfall. Hier in diesem Vers geht es um etwas anderes. Hier geht es darum, dass die Ehe jetzt zu einem, ich sag mal, Kriegsschauplatz wird. Gott sagt, von nun an werden Frauen danach streben, über ihren Mann die Leitung zu übernehmen. Ja, ihn zu manipulieren, ihm manchmal vielleicht auch hintenrum ihren Willen aufzudrücken. Und der Mann, er wird im Gegenzug dazu neigen, der Herr der Frau zu sein. Und auch das ist hier nicht positiv gemeint im Sinn von liebevoller Leiter, sondern es ist negativ gemeint. Anstatt eben dieser liebevolle Leiter zu sein, den Gott haben möchte, neigt der Mann dazu, seine Autorität zu missbrauchen und seine Frau zu unterdrücken. Kurz gesagt, die Ehe bleibt bestehen. Sie bleibt auch die engste mögliche menschliche Beziehung. Aber gleichzeitig wird sie der Schauplatz von zwei Egoisten, die miteinander klarkommen müssen. Und kaum ist Gott mit der Frau fertig, wendet er sich dem Mann zu. Vers 17. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Wir haben gesehen, beim Gericht über die Frau spielt Gott hauptsächlich auf diesen Schöpfungsauftrag an, seid fruchtbar und mehret euch. Beim Mann geht es jetzt um den Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Darauf spielt Gott jetzt an. Und daran sehen wir auch, mit seinen Flüchen trifft Gott die Kernaufgaben, die der Mensch im Garten Eden bekommen hatte. Ja, es ist die Familie bei Eva und die Arbeit bei Adam. Ja, und es gibt Menschen, die glauben, ja, die Arbeit, die wurde erst eingeführt mit dem Sündenfall. Ja, also vor dem Sündenfall gab es keine Arbeit und im neuen Himmel und auf der neuen Erde wird es auch keine Arbeit geben, weil Arbeit ist ja was Doofes. Arbeit gibt es eben nur jetzt in dieser gefallenen Welt. Aber das ist falsch gedacht. Arbeit gibt es schon immer und Arbeit wird es auch immer geben. Aber, und das ist der Punkt, in einer perfekten Welt, wie sie am Anfang war und wie sie mal wieder sein wird, in so einer perfekten Welt ist Arbeit etwas Wunderschönes und Erfüllendes. Und seit dem Sündenfall ist das eben anders. Seitdem ist Arbeit anstrengend und frustrierend. Und Gott beschreibt das hier in lebhaften Bildern, in diesen Versen für die Feldarbeit. Das ist ja sozusagen der erste Beruf der Weltgeschichte gewesen. Und es gibt jetzt eben unfruchtbare Zeiten, es gibt Dürre, Äcker müssen im Schweiße des Angesichts gepflügt werden, es gibt Krankheiten, an denen Pflanzen zugrunde gehen, es gibt Unkraut und Schädlinge. Ich finde es zum Beispiel spannend, dass selbst heute, so viel tausend Jahre später, mit all diesen technischen Errungenschaften, die Tätigkeit eines Landwirts, also eines Bauern, immer noch eine Tätigkeit ist, wo er, wenn er heimkommt, voller Dreck ist, voll geschwitzt ist und vielleicht auch nach diversen Dingen, die so im Stall vorhanden sind, riecht. Ja, es ist immer noch so. Bei einem Bauern unter dem Landwirt kann man das besonders gut sehen, wie anstrengend Arbeit ist. Aber das gilt eben auch im übertragenen Sinn für jede andere Art der Arbeit. Arbeit frustriert uns von Zeit zu Zeit, egal was du arbeitest. Egal wie sehr wir das mögen, was wir tun, und egal wie gut wir das vielleicht auch können, egal wie sehr wir manchmal denken, wow, ich habe mit meinem Beruf wirklich das getroffen, was mir wirklich Freude macht. Jeden von uns bringt Arbeit von Zeit zu Zeit an seine Grenzen. Und das wird, solange wir hier auf der Erde sind, leider auch immer so bleiben. Und Gott sagt hier übrigens auch nicht, dass Frauen sich ausschließlich um Kinder kümmern sollen und nur Männer arbeiten gehen dürfen. Aber wenn er hier diese Flüche ausspricht über Mann und Frau, dann geht er auf die Schwerpunkte ihrer Verantwortlichkeiten ein. Beim Mann ist es die Arbeit, um die Familie zu ernähren. Bei der Frau ist es Haus und Familie, um die Familie zu versorgen. Und beides ist nicht weg, aber beides steht jetzt eben unter einem Fluch. Und klar ist auch, wenn Männer sich um die Kinder kümmern und wenn Frauen arbeiten gehen, auch dann leiden sie natürlich unter dem Fluch, der damit zusammenhängt. Aber wie bei der Schlange und wie bei Eva hat auch der Fluch bei Adam noch einen zweiten Teil. Der erste Teil war, dass Arbeit anstrengend wird. Und jetzt Vers 19b. Du wirst unter dem Fluch arbeiten, jetzt, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Hier sagt Gott, Adam, eines Tages wirst du sterben. Interessant ist, Gott kommt erst jetzt zu dieser Ankündigung, dass Adam eines Tages sterben wird, denn das war ja die Ankündigung, die Gott gemacht hatte. Ihr esst von der Frucht und ihr werdet ganz sicher sterben. Aber wir sehen eben hier, der Tod kommt nicht sofort. Adam lebte nach diesem Tag, wo Gott ihm das ankündigte, sogar noch über 900 Jahre. Aber der Tod kommt. Und er lässt den einst so glorreichen Menschen, diesen Mini-König im Ebenbild Gottes, dann zu dem Staub werden, aus dem er gemacht wurde. Zu dem Staub werden, den die Schlange jetzt fressen muss. Zu dem Staub werden, mit dem sich Adam sein ganzes Leben rumärgern muss, um seine Familie zu ernähren. Das war es also mit dem Traum, so zu werden wie Gott. Und genau das ist ja das, was wir bis heute erfahren. Als Menschen leben wir ja in einer seltsamen Spannung. Ja, wir lieben Familie. Und vermutlich wird gleichzeitig nirgends so viel gesündigt und gibt es so viel Streit und Probleme wie in der Familie. Wir leiden unter unserer Arbeit, haben oft wenig Motivation, kämpfen mit Stress, Konflikten, Druck und Herausforderungen durch unsere Arbeit. Und gleichzeitig werden wir ohne Arbeit dauerhaft unglücklich. Wir fühlen uns unterbeschäftigt, wir fühlen uns nicht gebraucht. Wir können nicht ohne Familie, wir können nicht so richtig mit Familie, wir können nicht ohne Arbeit, wir können aber auch nicht so richtig mit Arbeit. Der Grund, warum das so ist, den lesen wir hier in den ersten drei Kapiteln der Bibel. Einerseits haben wir alle noch in uns diese Ahnung, Arbeit und Familie, das ist was Wunderschönes. Das sind wunderbare Schöpfungen Gottes. Ja, wir sind für diese Dinge geschaffen, um zu arbeiten, um kreativ zu sein, um Kinder zu haben, um uns umeinander zu kümmern. Aber andererseits sehen wir eben auch all diese wunderbaren Einrichtungen, die stehen eben jetzt unter diesem Fluch. Und sie sind deswegen so oft frustrierend und anstrengend. Unsere menschlichen Pflichten und Gemeinschaften sind also schwer beschädigt. Aber als ob das nicht reichen würde für Adam und Eva, kommt es noch schlimmer. Vers 23. So schickte Gott der Herr die Menschen aus dem Garten Eden, damit der Mensch den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Adam und Eva müssen den Garten verlassen. Gott schickt einige Cherubim, das sind Engel, damit Adam und Eva auch nie wieder dorthin zurückkehren können. Und damit verlassen sie eben nicht nur dieses herrliche Paradies, in dem Arbeit und Kinderkriegen so einfach und schön war, sondern vor allem verlassen sie jetzt die Gegenwart Gottes. Es gibt jetzt keinen abendlichen Spaziergang mehr von Gott, Adam und Eva. Das heißt in Vers 24 ausdrücklich, dass Adam und Eva den Garten in Richtung Osten verließen. Das ist kein Zufall. Osten ist im ersten Buch Mose sehr häufig die Richtung weg von Gott. Ja, nach Osten ziehen Menschen, die sich von Gott entfernen wollen oder die sich eben hier von Gott entfernen müssen. Letztes Mal haben wir uns die Fragen Gottes und die Antworten des Menschen direkt nach dem Sündenfall angeschaut. Und schon da wurde deutlich, die Beziehung zwischen Adam und Eva, die ist zerstört. Aber hier wird es noch deutlicher. Vers 16 wurde deutlich, dass die Ehe zwischen Adam und Eva jetzt auch ein Kriegsgebiet ist. Hier wird deutlich, dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen weitgehend zerstört ist. Die Betonung liegt auf weitgehend, nicht vollständig. Denn natürlich hätte Gott das Recht gehabt, Adam und Eva sofort sterben zu lassen. Das hatte er auch angekündigt. Aber er tut es nicht. Und er zeigt hier in diesen ganzen Versen voller Gericht auch immer wieder, dass er mit den Menschen weitermachen will. Dass dieser Bund, den er mit den Menschen aufgerichtet hat, dass der eben noch nicht zu Ende ist. Er zeigt, dass er diese Beziehung wiederherstellen möchte, trotz der ganzen Sünde und des ganzen Elends. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, die Gnade trotz des Sündenfalls. Hier eben sind wir den Abschnitt von vorne nach hinten durchgegangen. Wir haben gesehen, was es alles für Flüche gibt über die einzelnen Gruppen. Jetzt wollen wir den umgekehrten Weg gehen, von hinten nach vorne. Und dabei werden wir viermal sehen, in diesem ganzen Mist, in dieser ganzen Dunkelheit, dass dort doch Gottes wunderbare, Gottes große Gnade aufleuchtet. Das erste Licht der Gnade sehen wir in Vers 23. Dort heißt es, so schickte ihn, also den Menschen, Gott, der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders gnädig, aber es ist zumindest teilweise gnädig. Ja, wir haben schon gesehen, zunächst einmal dürfen Adam und Eva tatsächlich weiterleben. Das war ja alles andere als selbstverständlich. Aber es wird noch besser. Sie müssen zwar jetzt im Schweiß ihres Angesichts irgendwie ihr Leben bewältigen, aber der grundsätzliche Auftrag als Ebenbilder Gottes, der bleibt. Bebauen und bewahren, diese Schöpfung zu beherrschen. Das war der Auftrag im Garten Eden und dieser Auftrag, der bleibt. Der wird jetzt zwar extrem schwierig und mühsam, aber auf der anderen Seite lässt Gott den Menschen ihren Auftrag als Ebenbilder Gottes. Immer noch sollen sie als kleine Könige in seinem Auftrag über diese Schöpfung herrschen, trotz allem, was gewesen ist. Immer noch dürfen sie Aspekte der Ehe, der Familie und der Arbeit genießen, trotz aller Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Das zweite Licht der Gnade sehen wir am Ende von Vers 22. Wir bewegen uns also weiter von hinten nach vorne. Vers 22, dort sagt Gott: Nun aber, dass der Mensch nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Schicke ich ihn aus dem Garten. Und auch das klingt erstmal nicht besonders gnädig. Ja, was bitte ist gut daran, dass Gott den Menschen verbietet, vom Baum des Lebens zu essen? Es wird nicht ganz klar, aber vermutlich wollte Gott nicht, dass Adam und Eva davon essen, weil sie sonst ewig in ihrem verfluchten Zustand gelebt hätten. Ewiges Leben unter diesen Bedingungen wäre jetzt kein Geschenk gewesen, sondern eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Oder willst du ewig auf dieser Erde leben unter den Gegebenheiten, wie es zurzeit ist? Das dritte Licht der Gnade sehen wir in Vers 21. Dort heißt es: Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Gott schenkt hier Adam und Eva richtige Kleider. Ja, bis jetzt standen sie ja immer noch vor ihm in ihrem absolut lächerlichen Feigenkostüm oder Feigenblattkostüm. Und jetzt geht Gott hin und macht ihnen richtige Kleidung. Ja, es gibt manche, die sagen, dass Gott, weil es ja Tierfelle waren, aus denen er diese Kleidung machte, dafür ein Tier geschlachtet hat und dass wir es hier mit dem ersten Opfer der Weltgeschichte zu tun haben. Aber das steht hier nicht. Wir wissen es nicht. Viel wichtiger ist, Gott sieht Adam und Eva in ihrem jämmerlichen Zustand, in dem jämmerlichen Versuch, irgendwie das zu verdecken, was sie jetzt von ihm trennt. Und in dieser Situation geht er hin und schenkt ihnen richtige Kleidung. Und das, obwohl Adam und Eva ihm doch gerade den Krieg erklärt haben. Aber am allerdeutlichsten scheint das vierte Licht der Gnade. Wir finden es ganz am Anfang und deswegen wollen wir es uns auch als letztes und am ausführlichsten anschauen. Vers 15. Und ich habe schon gesagt, der Vers ist nicht ganz leicht zu verstehen. Und wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, lade ich euch ein, da jetzt nochmal mit reinzugucken. Vers 15 sagt Gott zu der Schlange: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott sagt hier: Liebe Schlange, du wirst ein Nachkommen haben. Oder du wirst Nachkommen haben. Und die Frau, also Eva, wird auch Nachkommen haben. Es wird also zwei Gruppen geben. Und diese beiden Gruppen, die werden sich gegenseitig bekämpfen. Sie werden Feinde sein. Und irgendwann wird die Eva einen ganz bestimmten Nachkommen haben. Und Schlange, diesem einen Nachkommen, dem wirst du das Leben ganz schön schwer machen. Also du wirst ihm in die Ferse stechen. Aber dieser eine Nachkomme, der wird dich besiegen und dich töten. Er wird dir den Kopf zertreten, wie Gott es hier sagt. Und wisst ihr was? Dieser Vers ist wie eine Vorschau oder wie ein Trailer für den Rest der Bibel. Theologen nennen diesen Vers manchmal das Protevangelium. Das bedeutet das erste Evangelium. Mitten in den ganzen Flüchen, in dem ganzen Gericht, in dem Chaos verkündigt Gott zum ersten Mal das Evangelium, die gute Nachricht. Ihr könnt den Vers gerne in eurer Bibel markieren. Es ist einer der wichtigsten Verse der gesamten Bibel. Es geht um die Nachkommen der Schlange und die Nachkommen der Frau. Und gemeint sind nicht leibliche Nachkommen, schon gar nicht bei der Schlange, es wären dann ja kleine Schlangen, sondern es geht um geistliche Nachkommen. Was Gott sagt ist, es gibt seitdem auf der Welt, seit dem Sündenfall, zwei Gruppen von Menschen. Da gibt es einmal die, die die Sklaven der Sünde sind. Menschen, die sich damit abgefunden haben und dabei dem Teufel in die Karten spielen. Das ist der Same der Schlange. Und dann gibt es eine andere Gruppe und das sind Menschen, die sind ebenfalls Sklaven dieser Sünde. Aber dann suchen diese Menschen trotz der Sünde, die sie versklavt, die Beziehung zu Gott. Es sind Menschen, die sich nicht damit zufrieden geben, dass die, Be- Beziehung zwischen ihnen und Gott zerstört ist. Und das ist der Same der Frau. Und schon in den nächsten Kapiteln sehen wir dann ganz genau, wie sich die Menschheit in diese beiden Gruppen aufteilt. Da ist Kain, der erstgeborene Sohn von Adam und Eva, der Same der Schlange. Bringt seinen Bruder um. Und auf der anderen Seite ist sein Bruder Abel. Er opfert so, dass es Gott gefällt, der Same der Frau. Und diese zwei Gruppen, die ziehen sich durch die nächsten Kapitel, die ziehen sich durch das gesamte erste Buch Mose, die ziehen sich durch das gesamte Alte Testament, die ziehen sich durch die gesamte Bibel. Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Das sind die beiden Gruppen, in die sich die Menschheit seitdem einteilen lässt. Aber das ist eben nicht alles, was in dem Vers drinsteckt. Denn Gott sagt eben auch, es wird nicht nur Nachkommen geben in der Mehrzahl, sondern eines Tages wird es einen Nachkommen der Frau geben, den Samen der Frau schlechthin. Und das ist niemand anderes als Jesus Christus. Gott spricht hier nur wenige Minuten nach dem Sündenfall vom Kreuz. Dort am Kreuz hing Jesus, litt unerträgliche Schmerzen, trug den Zorn Gottes über unsere Sünde. Dort wurde er von Gott verlassen. Niemals zuvor und niemals seitdem leidet ein Mensch so, wie Jesus es damals getan hat. Um im Bild von diesem Vers zu bleiben, die Schlange stach ihm in die Ferse. Aber auch wenn er an diesem Kreuz aussah wie ein elender Verlierer, in Wahrheit war er der Sieger. Denn auch wenn der Teufel ihm noch einmal durch all die Qualen in die Ferse stechen konnte, der Sieger war Jesus. Denn dort am Kreuz zertrat er der alten Schlange, zertrat er dem Teufel den Kopf. Jesus hat gewonnen, Jesus ist der Sieger. Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 15 sinngemäß, am Kreuz besiegte Jesus den Teufel und seine Dämonen, stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Kolosser 2, Vers 15. Es gibt zwei Gruppen auf dieser Welt, den Samen der Frau und den Samen der Schlange, Freunde Gottes und Feinde Gottes. Und die Frage, zu welcher von den beiden Gruppen du gehörst, die entscheidet sich an dem Samen der Frau schlechthin. An Jesus. Glaubst du, dass es nötig war, dass deine Sünden so schlimm sind, dass du dafür eigentlich das verdient hättest, was Jesus am Kreuz erlitten hat? Glaubst du, dass Jesus dort am Kreuz das alles stellvertretend für dich durchlitten hat? Und bist du bereit, diesen Jesus König über dein Leben zu sein zu lassen, mit all den Konsequenzen, die das mit sich bringt? Wenn du diese Fragen von Herzen mit Ja beantworten kannst, dann gehörst du zum Samen der Frau. Dann bist du ein Freund Gottes. Dann stehst du auf der Seite des Siegers. Und wenn du das noch nicht tust, dann rufe ich dich auf. Komm mit deiner Sünde und deinem selbstbestimmten Leben zu Jesus und bitte ihn um Vergebung. Denn sonst bleibst du auf der Seite des Verlierers. Und der Unterschied zwischen beiden Gruppen, das ist also Glaube. Und schon bei Adam sehen wir, dass er etwas von diesem Glauben hatte. In Vers 20 lesen wir nämlich etwas, was eigentlich nicht so richtig in die Geschichte reinpasst. In Vers 20, und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Ja, wenn man das so liest, könnte man denken, wow, der Adam hat aber Nerven. Ja, kriegt gerade gesagt, was hier gerade alles richtig falsch gelaufen ist und wie sein Leben jetzt aussieht und was die Sünde für schlimme Konsequenzen hat. Und Adam hat nichts Besseres zu tun, als sich zu überlegen, naja, Frau ist jetzt auf Dauer nicht so der gute Name, ich gebe ihr jetzt meinen richtigen Namen. Warum tut Adam das hier? Der Name Eva ist mit dem hebräischen Wort für Leben verwandt. Ja, denn sie wurde die Mutter der Lebendigen, das ist ja die Begründung. Und wir haben gesehen, der Tod auf allen Ebenen war die Folge der Sünde. Und das hatte Adam begriffen. Aber dann kam Gott. Eben nicht nur mit den ganzen Flüchen und dem Gericht, sondern auch mit seiner Gnade. Ja, mit einem Ausblick sozusagen auf Leben in all dem Tod. Und in einer plötzlich dunklen Welt voll Fluch und Tod und Hoffnungslosigkeit klammert sich Adam jetzt plötzlich an dem kleinen Lichtblick der Hoffnung fest. Nicht, weil er naiv ist oder ein unrealistischer Optimist, sondern weil der treue Gott es gesagt hat. Adam, der Fluch ist nicht das Ende. Und das ist Adams Hoffnung. Und die Frage an dich heute Morgen ist, ist es auch deine? Und zum Abschluss dieser Predigt wollen wir nochmal etwas wegzoomen. Sozusagen nochmal eine größere Frage bedenken. Denn wenn man über den Sündenfall mit all den Flüchen und jetzt der Gnade nachdenkt, dann stellen sich doch einige Fragen. Und zwar vor allem Fragen nach dem Warum des Sündenfalls. Und darauf möchte ich im dritten Punkt eingehen, der Sinn hinter dem Sündenfall. Es ist nämlich die große Frage, hat Gott den Sündenfall geplant oder ist er ein Betriebsunfall in der Weltgeschichte? Wurde Gott vom Sündenfall überrascht oder war es Teil seines Ratschlusses, seines Plans? Beide Seiten haben irgendwie Probleme, erzeugen Probleme in unserem Kopf. Ja, wenn wir sagen, Gott wurde vom Sündenfall überrascht, dann wäre ja eigentlich sein Plan A im Garten Eden von 0 auf 100 zerschossen worden. Ja, Gott hätte, wenn man das sagt, dann die Kontrolle verloren und er wäre nicht mehr souverän. Und er hätte sich dann irgendwie schnell Plan B ausdenken müssen. Aber was ist, wenn der auch nicht geklappt hätte? Auf der anderen Seite, wenn Gott den Sündenfall geplant hat, ist es dann nicht so, dass er der Autor der Sünde ist? Wie kann Gott erst eine perfekte Welt schaffen und schon vorher den Plan haben, die Welt dann unter einen Fluch zu stellen? Das sind alles andere als leichte Fragen. Und ich möchte zunächst zwei Dinge dazu sagen. Erstens, es wird in der Bibel deutlich, dass der Sündenfall von Anfang an zu Gottes Plan dazugehörte. Wir lesen zum Beispiel in Römer 8, Vers 20, dass Gott es war, der diese Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen hat. Es war kein Betriebsunfall, es war Teil des Planes Gottes. Oder in Offenbarung 13, Vers 8 zum Beispiel lesen wir, dass Jesus geschlachtet wurde, und zwar von Grundlegung der Welt an. Ja, also wenn Jesus schon geschlachtet wurde, bevor es den Sündenfall überhaupt gab, wenn Gott damals schon den Tod von Jesus im Blick hatte, dann heißt das, dass Gott auf jeden Fall in seinem Ratschluss den Sündenfall schon auf dem Schirm hatte. Gott ist ein Gott, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, also auch den Sündenfall. Das sollten wir als erstes festhalten. Aber zweitens, obwohl der Sündenfall Teil von Gottes Plan mit dieser Welt war, von Anfang an, ist er nicht der Urheber oder der Ursprung der Sünde. Gott darf nicht verantwortlich dafür gemacht werden, dass Adam und Eva gesündigt haben, sondern Adam und Eva sind verantwortlich für ihre Sünde. Gott ist auch nicht verantwortlich dafür, wenn du sündigst. Und doch ist es so, dass deine Sünde Teil von Gottes Plan mit deinem Leben ist. Gott hat alles völlig unter Kontrolle. Er ist souverän. Und gleichzeitig sind wir für unser Handeln voll und ganz selbst verantwortlich. Und deswegen war es übrigens auch so frech, als Adam im Garten Eden Eva beschuldigt hat, Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. So funktioniert das nicht. Gottes Souveränität und unsere Verantwortung, gerade auch im Blick auf den Sündenfall, das bekommen wir mit unserer Logik oft nicht komplett zusammen. Wie kann das sein, dass Gott gleichzeitig völlig souverän ist und wir völlig verantwortlich? Wie kann es sein, dass Gott gleichzeitig einen Plan hat, in dem Sünde drin ist und er zur selben Zeit nicht der Urheber der Sünde ist? Die Bibel löst diese Spannung nicht vollständig für uns auf, aber sie lehrt beides eindeutig und deswegen sollten wir beides eindeutig festhalten. Und selbst wenn wir das verstanden haben, gibt es ja weitere Fragen. Wir könnten ja weiter fragen, wenn der Sündenfall Teil von Gottes Plan war, warum hat er ihn denn dann beschlossen? Wäre es nicht viel besser, wenn es den Sündenfall nicht gegeben hätte? Und das ist tatsächlich eine schwierige Frage, eine Frage, die auch an mir immer mal wieder nagt. Warum hat Gott die Weltgeschichte in diese Richtung gelenkt? Es hätte doch alles so schön sein können. Stellt euch mal vor, wir wären jetzt alle nicht hier, sondern alle in diesem perfekten Garten. Und ich glaube, dass uns auf diesen Einwand die Bibel drei Antworten gibt. Antworten, die uns nicht völlig zufriedenstellen, die uns nicht alle unsere Fragen nehmen, aber Antworten, die uns zumindest Teilantworten auf diese Fragen geben. Warum gab oder gibt es den Sündenfall? Die erste Antwort ist, Gott handelt in erster Linie zu seiner eigenen Ehre. Als allmächtiger Gott ist das sein gutes Recht. Am Ende von Römer 11 schreibt Gott über diesen Gott, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir verstehen nicht immer, warum Gott Dinge tut. Manchmal schütteln wir vielleicht sogar innerlich den Kopf und sagen, das kann unmöglich für irgendetwas gut sein. Wie kann das zu Gottes Ehre gut sein? Aber was wir wissen dürfen, ist, Gott hat seine Absicht dahinter. Alles, was er tut, dient zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Deswegen tut er das. Und zwar, ob wir das verstehen oder nicht. Vielleicht klingt das jetzt in deinen Ohren so, als ob Gott willkürlich wäre. Als ob Gott einfach irgendwas tut. Aber Gott ist nicht willkürlich. Er hat eine Absicht und seine Absicht ist immer gut. Und nur wenn wir das nicht verstehen, heißt es nicht, dass es nicht doch gut sein kann. Ja, kleine Kinder verstehen vielleicht nicht, warum ihre Eltern sagen, du darfst nicht auf die heiße Herdplatte fassen. Oder warum ihre Eltern ihnen nicht erlauben, 5 Stunden am Tag Fernsehen zu gucken. Aber das heißt noch lange nicht, dass 5-jährige Kinder das nicht verstehen, heißt noch lange nicht, dass die Eltern nicht eine gute Absicht damit haben. Und das bringt mich zum zweiten, was eng mit diesem ersten Punkt zusammenhängt. Also wir hatten erstens, Gott handelt immer zu seiner Ehre und zweitens, Gott handelt oft so, dass es zu hoch für uns ist, dass wir es nicht verstehen können. Ja, das Buch Hiob stellt uns Hiob als einen Mann vor, der unvorstellbares Leid erfährt. Hiob hadert mit Gott, dann hadert er mit seinen Freunden. Und sowohl Hiob als auch seine Freunde versuchen, Gott zu erklären, ein ganzes Buch lang. Sie suchen verzweifelt nach Antworten. Warum macht Gott das? Und plötzlich nach all diesen Diskussionen erscheint Gott. Und er sagt nicht, Hiob, ich erkläre dir jetzt mal, warum ich das gemacht habe. Hiob, ich bin jetzt hier, um dir mal alle deine Fragen zu beantworten. Das hättest du doch gerne. Sagt Gott nicht. Sondern Gott stellt Hiob einfach nur Fragen. Sag mal, Hiob, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat die Maße der Erde bestimmt? Weißt du das? Das geht 4 Kapitel so. Gott stellt Fragen, Fragen, auf die Hiob keine Antwort hat. Und mittendrin gibt Hiob tatsächlich klein bei und sagt Gott, okay, ich akzeptiere es, ich habe es verstanden. Aber Gott ist noch nicht fertig. Gott geht noch einmal 2 Kapitel weiter und stellt Fragen. Hiob, willst du mein Rechtsurteil zunichte machen, mich schuldig sprechen, damit du gerecht seist? Ist dein Arm dem Arm Gottes gleich oder sprichst du mit Donnerstimme wie er? Gott macht dem Hiob und damit auch uns eine Sache deutlich. Es gibt Dinge über Gott, die verstehen wir. Die hat Gott uns in seinem Wort gesagt. Aber vieles verstehst du auch einfach nicht. Und das liegt daran, dass ich Gott bin und du nicht. Das liegt daran, dass ich alles sehe, dass ich die Zukunft bestimme und kenne und du nicht. In Römer 9 erklärt Paulus, was es bedeutet, dass Gott erwählt und verwirft. Und Paulus weiß, das ist hart für ihn selbst, das ist hart für seine Leser. Paulus ist darauf vorbereitet, dass Einwände gegen Gottes Handeln kommen werden. Warum macht Gott das? Und er schreibt dann, wer bist du, o Mensch, dass du mit Gott einen Rechtsstreit führen willst? Er gibt dann ein Beispiel aus der Töpferwerkstatt. Er sagt, spricht auch das Töpfergefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Wir sind Geschöpfe, Gott ist der Schöpfer. Wir sind wie Tongefäße, Gott ist der Töpfer. Wir sind klein und begrenzt, Gott ist unendlich und allmächtig. Wir können gar nicht alle seine Entscheidungen verstehen. Auch nicht, warum er den Sündenfall beschlossen hat. Es ist zu hoch für uns. Und doch gibt es noch eine dritte Antwort, eine dritte Teilantwort auf die Frage nach dem Sinn des Sündenfalls. Erste war, Gott tut alles zu seiner Ehre. Das zweite war, manche Antworten sind zu hoch für uns. Jetzt das dritte. Und das dritte beginnt im Garten Eden. Und er war ja wunderbar. Er war perfekt. Aber wir haben schon gesehen in einer der letzten Predigten, eines Tages wird es einen besseren Garten geben. Und Jesus ist gerade dabei, diesen Garten zu pflanzen. Es ist ein Garten im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Es ist ein Garten, wo Gott nicht mehr zum Spazierengehen vorbeikommt, sondern wo Gott einfach immer da ist. Es ist ein Garten, wo es, anders als im ersten Garten, keine Sonne, keinen Mond und auch keine Nacht mehr gibt, weil Gott einfach da ist und diesen Garten einfach dauerhaft hell macht. Dort gibt es einen Baum des Lebens, der besser ist als der Baum des Lebens, den es damals gab. Und der Fluch des Sündenfalls wird einfach weg sein. Wir haben von diesem Garten eben in Jesaja 65 gelesen und auch das Neue Testament schreibt darüber in Offenbarung 22. Der zweite Garten, der Garten, der uns erwartet, wird also noch viel besser sein als der erste, in dem Adam und Eva lebten. Und auch diese Tatsache beantwortet nicht alle unsere Fragen. Ja, man könnte ja immer noch fragen, warum erst einen ersten Garten schaffen, der fast richtig gut ist, dann den Sündenfall und dann erst einen Garten schaffen, der wirklich perfekt ist. Hätte man das nicht auch alles in einem machen können? Auch das ist zu hoch für uns. Auch darauf gibt uns die Bibel keine Antwort. Aber das, was wichtig ist, das dürfen wir wissen. Der Garten, der uns erwartet, ist nicht nur so gut wie der erste, sondern er ist besser als der erste Garten. Und warum er besser ist, dafür gibt es übrigens noch einen Grund. Ja, wir haben ja gesehen, in den ersten Garten kam irgendwann der Teufel, die alte Schlange, wie auch immer. Aber vor 2000 Jahren verlor sie dann die entscheidende Schlacht. Als sie dem Kopfzertreter zwar in die Ferse stechen konnte, aber er ihr den Kopf zertreten hat. Und seitdem zappelt diese Schlange noch. Seitdem scheint sie immer noch stark zu sein. Seitdem macht sie uns immer noch das Leben schwer. Und vielleicht scheint sie dir manchmal sogar stärker zu sein als jemals zuvor. Aber die gute Nachricht ist, sie ist besiegt. Ihr Ende ist sicher. Wenn wir im zweiten Garten sein werden, wird sie sich nie wieder in den Garten schleichen und dort Sünde reinbringen. Nie wieder müssen wir Angst haben. Vielleicht lauert auf dem nächsten Baum wieder eine Schlange, die uns zum Sündigen bringt und das ganze Drama beginnt von vorne. Es gibt keinen verbotenen Baum mehr. Und es gibt dann auch keine Schlange mehr. Denn der Teufel wird endgültig vernichtet werden, bevor wir dann in diesen zweiten Garten einziehen dürfen. Und es wird ein Garten sein, ohne Fluch, ohne Tränen und vor allem für immer. Amen.